Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Weinhasen, Donnerstag ist der kleine Freitag und damit ist wieder Zeit für Wein. Mein heutiger Gast ist seit über 10 Jahren der Anchorman der Enjoy Radio Morning Show. Gemeinsam mit seiner besseren Hälfte Jens Hadeland steht er für die Zuhörer Montag bis Freitag von 5 bis 9 vor dem Mikro. Ich könnte mir vorstellen, dass er bei den Arbeitszeiten auf jeden Fall Freund des Daydrinking ist. Genau wie Materia kommt er aus Rostock und genau wie Materia ist der Hansa Rostock-Fan. Der bekannte Trekkie hasst Golf. Tennis scheint er gut zu finden, allerdings kommt er dort scheinbar vor allem als Platzwart zum Einsatz. Bitte begrüßt mit mir den einzigen Surfer des Nordens, der morgens um 3 zur Arbeit muss. Herzlich willkommen, Andreas Kuhlage.
Ja, großartig. Vielen Dank für die schöne Begrüßung.
Ja, moin moin.
Ja. Da waren ein paar Sachen drin, die ich gleich mal korrigieren muss.
Surfen ist gar nicht dein Ding?
Surfen ist überhaupt nicht mein Ding. Ich weiß, wenn man mal meinen Instagram-Account durchforstet, dann sieht man da so gestellte Fotos, wie ich mit einem Surfbrett stehe.
Aber sehr viele.
Ja, ja. Die Wahrheit ist, das war ein ganz tragischer Moment. Ich habe nach einer Stunde abgebrochen, weil ich nur Wasser gesoffen habe und wirklich keine einzige Welle gestanden habe.
Also auf jeden Fall einen professionellen Fotografen dabei gehabt.
Und ja, weil ich dachte so, also wenn du schon hier bist, dann willst du natürlich nicht so die peinlichen Szenen dann dokumentieren, sondern einfach so, wie du die Welle genommen hast und einfach episch die Elemente besiegt hast. In Wahrheit haben die mich besiegt, jedes Mal. Und zwar im totalen Knockout. Das war wirklich furchtbar. Aber die Fotos sind toll, oder?
Du siehst aus wie ein absoluter Cool-Dude. Und ich habe wirklich, also ich war der festen Überzeugung, vor allen Dingen hast du es ja nicht nur einmal gemacht.
Ja.
Du machst nur Surfurlaub. So sieht's aus.
So sieht's aus. Zweite Sache, die ich korrigieren muss, und jetzt werde ich dein Bild von mir wahrscheinlich komplett zerstören. Ich liebe Golf spielen. Aber erst seit kurzem.
Fuck. Fuck. Ja, gut, aber es kommt mit dem Alter, ne?
Was soll das heißen? Pass auf, es ist wirklich so.
Ab 20 geht's los.
Aber ich habe mit 30 eine Golfausrüstung geschenkt bekommen.
Also vor 2 Jahren.
Genau. Dankeschön. Was möchtest du trinken? Und dann habe ich das im Keller verrotten lassen und irgendwann ging es los, wahrscheinlich geht so eine biologische Uhr, tickt dann runter und die sagt dann, so Kuhlage, jetzt ist Zeit für Golf. Du bist alt genug und im richtigen Alter und jetzt geht's los. Und dann war ich wie angeknipst, ganz schlimm, wirklich wie ein Süchtiger, der nicht wusste, dass er abhängig von Golf ist. Und jetzt spiele ich so oft ich kann, ich lieb's einfach.
Und spielt Hadeland denn auch?
Der hat früher mal... Aber bei dem ist es andersrum gelaufen. Der hat irgendwann mit Mitte 20 angefangen und bei dem ist dann eingeschlafen. Und ja, bei mir geht's jetzt los. Ja, so ist das.
Es ist ja eigentlich ideal für dich, ne? 9 Uhr, fertig mit der Arbeit und dann ab zum Golfplatz.
Es ist wirklich.
Sonne scheint.
Ja. Aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man zwischen Loch 2 und 3 nicht einpennt, ne? Da musst du in Bewegung bleiben.
Wann stehst du morgens auf, damit du pünktlich bei der Arbeit bist, um 3
Uhr? Also, ich zeig dir jetzt mal, wann mein Wecker. Ich geh mal kurz weg.
Ja.
Ich zeig dir, wann mein Wecker.
Daran seht ihr, hier ist alles live.
So, pass auf, jetzt hier. Mein Wecker. Der erste ist morgens gestellt, kannst du selber mal ablesen.
Ach du oh Gott. Kinder, ich beschreib's mal. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, da geht's noch weiter. 7 Wecker. Ab 2.30 Uhr geht's los. Ja. 2.45, 3, 3, 5. Aber das stresst einen ja richtig, wenn das so oft klingelt. Willst du nicht besser, um 3 Uhr einfach aufzustehen?
Du, mich stresst das gar nicht. Frag mal meine Freundin. Es gibt so schöne Geschichten. Mittlerweile werde ich vom Wecker, vom akustischen Signal sehr, sehr schnell wach. Und weiß, okay, da liegt auch jemand neben mir, der könnte das nerven. Dann stehe ich schnell auf. Was ich oft vergesse, ist, dass ich noch so einen Lichtwecker habe.
Ach du Scheiße.
Und dann geht irgendwann 5 Minuten später, das ist so das letzte Netz, der doppelte Boden, geht das Licht an, falls ich den nicht höre, den Wecker. Und meistens stehe ich dann schon unter der Dusche und mache die Dusche aus und höre dann von nebenan so, mach das Licht aus.
Richtiger Terror am Morgen.
So beginnt der Tag schön.
Ach schön, ja.
So Wahnsinn.
Ja, ich heiße dich herzlich willkommen. Wir sind hier für alle Zuhörer, ihr könnt es jetzt noch nicht sehen, aber ihr seht es bei Instagram. Wir sind im Hotel Tortue, dem wunderbaren Hotel in den Stadthöfen, in den wunderbaren Stadthöfen in Hamburg, im Atelier Tortue, wo es ein eigenes Podcast-Studio gibt. Und sind sehr dankbar, dass uns das hier zur Verfügung gestellt wird, unsere kleine lauschige Nische. Wenn ihr ein bisschen im Hintergrund Leute lachen hört, die Tortue-Leute, es ist, 15.30 Uhr sind am Champagner trinken. Es läuft bei denen, würde ich sagen. Ja, ne? Gastronomen unter sich. Da gibt es nur eins auf die Pulle und gute Laune.
Cheers!
Yeah. Ja, wir sind übrigens noch nicht versorgt worden, aber das holen wir bestimmt.
Was ist das für ein Podcast, dass wir jetzt schon 5 Minuten labern und wir trinken nur Wasser? Ich dachte, das ist ein Wein-Podcast.
Ja, du siehst, ich bin kein Profi.
Aber ich will dir nicht in deinen Zeitplan reinreden.
Ja, du bist halt... Labertasche.
Du hast vorhin das Stichwort Daydrinking geliefert. So. Ja. Und seitdem bin ich scharf gestellt.
Ja, hervorragend. Ich fange auch direkt an. Mhm. Ich schenke schon mal ein, dann haben wir was zu probieren und dann sage ich gleich was dazu.
Sehr gut. Ganz ausgezeichnet. Dankeschön. Pass auf, ich tue jetzt mal so, als kenne ich mich ein bisschen aus. Ne?
Als allererstes möchte ich dich fragen, Clüso, Backstreet Boys, Apache oder Ina Müller? Für was schlägt dein Herz?
Eine Mischung aus Backstreet Boys und Clüso.
Okay, du kannst dich heute nur für eins entscheiden.
Wenn ich auf ein Konzert gehen müsste oder mich entscheiden würde, dann würde ich die Backstreet Boys nehmen.
Dann, liebe Zuhörer, bleibt dran, denn heute verlosen wir 2 VIP-Tickets für die Backstreet Boys in der Barclaycard Arena mit Essen, Trinken, allem drum und dran. Aber dazu folgt später mehr.
Nicht dein Ernst?
Ja,
wirklich?
Natürlich. Ja.
Oh, kann ich da auch dran teilnehmen?
Wenn du noch nett weiter mitmachst. Sehr gerne.
Timo,
und vielleicht,
ganz, ganz
vielleicht lernt ihr dort unseren heutigen Gast kennen.
Großartig.
Kannst du eine richtige Fansession hier raus machen?
Ja, Backstreet Boys ist teuer. Die gehen wieder auf Tour, ne? Sehr irre.
Ja, ja. Ist jetzt gerade frisch angekündigt und wie gesagt.
Welcher der Backstreet Boys wärst du?
Gott sei Dank hast du jetzt nicht gefragt, mit welchem ich ins Bett gehen wollen würde.
Ja, die sind jetzt auch nicht mehr so jung. Ich glaube, das ist jetzt, das möchte man auch nicht. Das ist ja so dann.
Ja, die Frage ist, wer wäre ich vor 20 Jahren gern gewesen und wer wäre ich heute?
Vom Optischen würde ich sagen, bist du schon eher so der Nick, ne?
Ist das jetzt ein Kompliment?
Ich finde ja,
auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist er der Einzige, der eine richtige eigene Karriere auch hingekriegt hat, ne? Die anderen sind ja eher so...
Der eine hat eine Drogenkarriere, der andere ist halbwegs in Würde gealtert und von den anderen weiß man gar nichts, ne?
Nee, da ist halt dieser kleine Blonde gewesen. Dachte früher mal, das wäre ich, weil der so sportlich war. Aber wahrscheinlich wäre ich Nick.
Okay.
Besser Nick als der andere. Kater.
AJ.
Ja. Ne, und der Nick hat doch noch einen Bruder. Wie
stimmt,
heißt der denn?
Ja. Aaron.
Der ist hat auch, glaube ich, eher leider eine Drogenkarriere.
Ja, der ist, glaube ich, durch Unfälle und peinliche Vorfälle bekannt geworden.
Ah, schade.
Ja.
Sehr schade. Ja, die kommen, auf jeden Fall. Dazu später mehr. Wir haben in unserem Lieblingspodcast sagen wir mal, eine Ausrichtung nach dem Gast. Die Frage ist immer, was mag der Gast gerne, was trinkt der gerne, hat der eine Idee oder hasst der was, können wir den vielleicht von was überzeugen? Und da der Sommer da ist und Urlaubszeit da ist, geht es heute ein bisschen um deine nächste Urlaubsreise. Ich habe nämlich gehört, die startet über Österreich Richtung Mallorca.
Richtig.
Du fährst also mit dem Auto.
Tatsächlich ist das, ich verbräme das immer so als Roadtrip. In Wahrheit ist es pures Geld sparen, weil die Mietwagenpreise auf Mallorca sind so hoch, dass du eigentlich im Prinzip dahin fliegen kannst und kannst dir ein Auto kaufen oder ein Pferd kaufen oder irgendwas. Das ist alles günstiger als einen mieten. Und dann haben wir uns überlegt, komm, wir fahren mit dem Auto runter und gucken uns erst in Österreich noch so einen alten Urlaubsort an, wo wir schon immer mal hin wollten und versuchen dann über die italienische Mittelmeerküste und die französische Mittelmeerküste dann runterzukommen bis Barcelona. Wenn uns nicht, und jetzt bediene ich mal ein richtig billiges Klischee, wenn uns nicht zwischendurch das Auto abhanden kommt in Italien. Aber tatsächlich hätte ich mal Bock drauf.
Komm drauf an, was du fährst. Ich sage auf jeden Fall erstmal Cheers.
Cheers.
Ja, ist eine wunderschöne Idee. Ist natürlich eine gute, weite Strecke, ne?
Ja, das stimmt.
Aber als Radiomoderator hat man ja 6 Wochen Urlaub, wie Sommerferien, und dann lohnt sich das ja auch, ne?
4 Wochen auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also da nehmen wir uns dann schon so 2 Tage Zeit für die Reise bis Barcelona. Das ist ein bisschen knapp, aber das schafft man.
Wer macht denn die Morningshow, wenn du Urlaub hast? Gibt es da eine Morningshow?
Ich weiß es nicht, ich vermute ja, weil im Urlaub höre ich gar nichts. Also da bin ich auch wirklich komplett raus, da stelle ich das Radio ab. Es sei denn auf Mallorca so ein bisschen Inselradio und so, aber da muss ich sagen, da vertraue ich den Leuten bei mir im Sender, dass sie irgendwen hinstellen. Ich weiß natürlich, wer da moderiert, aber ich höre da nicht rein. Aber ich weiß, die machen das gut. Manchmal okay. Sogar besser als wir. Dann kommen wir zurück und haben so E-Mails von Hörern, die sagen, ach schade, dass ihr wieder da seid. Es war so schön die letzten 4 Wochen.
Können wir euch nochmal in Urlaub einladen?
Geht bitte weg. Kommt nie wieder zurück.
Geil. Ja, aber der erste Wein, den wir heute probieren, ist ein Grüner Veltliner. Mhm. Grüner Veltliner ist die Nummer 1 Rebsorte aus Österreich. Sozusagen das Nationalheiligtum der Österreicher. Und das wird dir bei deinem Stopp in Österreich auf jeden Fall in jedem Heurigen begegnen.
Mhm. Ja. Warum heißt der Grüner Veltliner? Das habe ich mich schon immer gefragt, weil grün ist er ja nicht, ne?
Naja, der hat schon grüne Reflexe. Wenn du den jetzt gegen das Licht hältst, dann sind das schon so gelb-grünliche Farbtöne.
Stimmt.
Es gibt halt auch roten Veltliner und die Trauben sind halt grün und das wird die Herleitung sein. Hat auch einen zweiten Namen, Synonym, wird auch Weißgipfler genannt so vor Ort, aber eigentlich kennt das jeder nur unter Grüner Veltliner.
Der richtige Wein für so einen Typen mit einer Farbsehschwäche wie ich. Ist wirklich so, ich bin deswegen fast ausgemustert worden, weil ich eine rot-grüne Sehschwäche habe. Ich merke mir immer, wenn es oben leuchtet, bleibst du an der Ampel stehen.
So. Wie machst du das im Sender? Das ist ja auch rot-grün, die Aufnahme, ne?
Ja, stimmt. So schlimm ist natürlich
dafür
nicht.
Ist der andere da. Genau. Du solltest alleine.
Wie du merkst, ich bin eigentlich das betreute Senden. So, ich sitze da nur und tue, was man mir sagt.
Adeland ist nur der...
Jetzt reden, bitte.
Adeland ist nur der Zivi, jetzt verstehe ich. Genau. Ganz geil.
Ja, aber ist lecker.
Ja, ist das was dir schmeckt? Ich habe gehört, mit Weißwein ist es gar nicht so einfach bei dir. Ich habe mir vorher von engen Freunden beschreiben lassen, was du magst. Und dann sagten sie, und der trinkt gerne Gavi. Und ich sage, okay, das passt eigentlich gar nicht zu der Beschreibung.
Also bei Weißwein bin ich wirklich total lost. Also bei Rotwein habe ich mittlerweile so einen Weg gefunden, wie ich im Weinregal etwas finde, was mir schmeckt. Mhm. Aber bei Weißwein bin ich total aufgeschmissen. Und nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei anderen. Ich habe da wirklich zwei linke Hände und an jeder Hand 5 Daumen. Geht gar nichts. Egal, welchen Weißwein ich greife, er ist immer schlecht. Bin bei einem Freund von mir zum Essen eingeladen, das erste Mal, und ich weiß, er trinkt gerne Weißwein. Ich bringe eine Flasche mit, die war auch nicht billig, und stelle sie ihm hin, wir machen sie auf. Er gießt das Glas ein, trinkt einen Schluck, trinkt noch einen Schluck, verzieht das Gesicht, sagt, den trinke ich nicht aus, der ist ekelhaft. Gut, okay, dann beim nächsten Mal habe ich mich ein bisschen schlauer gemacht und habe eine neue Flasche mitgebracht. Die Flasche hat es immerhin geschafft, geöffnet zu werden. Dann hat er seinen Rüssel rangehalten, hat gesagt, nee, den trinke ich auch nicht, der ist ekelhaft. Und beim dritten Mal war es soweit, da habe ich eine Flasche mitgebracht, die war noch teurer, die holt er aus der Tüte raus, guckt aufs Etikett und sagt, das mache ich nicht mal auf. Seitdem ist das mit dem Weißwein so ein Running Gag, egal was ich mitbringe, es ist nur fürs Blumengießen geeignet offenbar.
Ja, ich kenne ja nur zufälligerweise deine Freundin und die schrieb mir neulich auch, er hat Weißwein da, ich würde bei dir gerne welchen bestellen.
Ja, also das ist wirklich, sind immer Zufallstreffer. Ich hatte mal eine Weinprobe jetzt in Corona-Zeiten, die durfte ich dann hosten und da habe ich so 1-2 Weine gehabt, die waren wirklich lecker, die haben mir geschmeckt, aber die finde ich in keinem Weingeschäft. Das war so ein Wein, der hieß Lagrein.
Ja, ist auch eine Südtiroler Rebsorte. Ja, ja. Ist rot.
Ja, genau. Sowas war das und ich komme noch drauf. Also, ich mag es nicht, wenn es sehr säuerlich ist. So. Mhm. Ich habe irgendwie gelernt, Riesling erkennt man daran, dass er sehr säuerlich ist. Das heißt, ich mache eigentlich immer so einen Bogen um Riesling. Komischerweise ist es so, dass wenn ich etwas trinke, was in die ganz andere Richtung geht, dass den keiner mittrinken mag. Also ich sitze dann, was auch gut ist, weil ich sitze dann mit meiner Flasche alleine und muss nichts abgeben. Doch schön.
Hat Vorteile.
Ja.
Es ist, man muss ja auch nicht mal allen schmecken.
Mhm.
Wie hat dir denn der Riesling geschmeckt, den deine Freundin bestellt hat?
Hast du gar nichts abbekommen? Der hat sie natürlich nicht mit mir geteilt. So die
schön gleich direkt versteckt.
Ja, was gut ist, das teilt sie mit keinem, das ist ja klar.
Ah, also der Wein ist vom Weingut Emoser. Das ist ein kleines Weingut am Wagram. Wagram ist so ein kleiner Gebirgszug, ist übertrieben, aber so ein Höhenzug in Niederösterreich.
Mhm.
Und das hat die Region hat sehr fruchtbare Böden und deswegen wird da auch Wein angebaut. Und Ich finde, das ist tatsächlich ein, es ist so, eigentlich ist das so der klassische Schnitzelwein, sagt man auch gerne beim Grünfeldliner. Ich finde er sehr vielfältig. Hat eine tolle Frucht. Wir könnten uns damit jetzt an die Alster setzen und in die Sonne. Oder wir könnten aber jetzt auch Spargel wunderbar, glaube ich, dazu machen, weil er auch so eine schöne Würze hat. Ne?
Mhm. Also ich versuche mich jetzt einmal an so einer Geschmacksanalyse. Ich finde ihn sehr leicht. Mhm. Also ist ein bisschen, hat ein bisschen Säure, aber nicht so, dass es einem die Falten aus dem Gesicht zieht.
Nee, ein bisschen Säure brauchen Wein natürlich auch. Ist ja immer wie bei einem guten Cocktail. Das ist immer dieses süße Säureverhältnis, das muss immer stimmen. Wenn er nur pappig süß ist, dann kannst du nicht trinken. Deswegen muss es immer ausgeglichen sein. Auch Weine, die sehr viel Restzucker haben, brauchen immer auch eine hohe Säure. Ist ja das Geheimnis von Coca-Cola auch. Hat unheimlich viel Zucker. Kannst du nur trinken, weil da auch unheimlich viel Säure drin ist.
Ah, weißt du, was noch mehr Zucker hat?
Als Coca-Cola?
Mhm. Softdrinks? Tonic.
Wirklich?
Ja, Tonic hat, also ich hoffe, das ist jetzt kein gefährliches Halbwissen, aber ich weiß, Tonic hat noch mehr Zucker, weil du diese Bitterstoffe so genießbar machen musst, dass du da wahnsinnig viel Zucker reinkippen musst, dass es gleichzeitig eben, wie bei der Cola, Bitterkeit hat, aber auf der anderen Seite auch so trinkbar ist durch den Zucker. Deswegen ist ein Gin Tonic eigentlich das, was du nicht machen solltest.
Teufelszeug.
Teufelszeug, ja.
Deswegen trinke ich immer Skinny Bitch.
Oh ja.
Wodka Wasser mit Zitrone ist das Topmodel-Getränk.
Aber dann bist du auch jemand, so der Wattebäuschen isst oder so, wenn du Hunger hat, ne?
Oh, nee. Nein.
Aber Skinny Bitch, ich finde, das ist so, Entschuldigung, dass ich das sage, aber das ist so, finde ich, so Wirkungstrinken. Also, weil das hat ja mit Genuss nicht viel zu tun, oder?
Nee, das stimmt. Das kannst du jetzt auf einer Party auch nicht immer trinken. Aber irgendwann brauchst du auch mal was anderes, ne? Ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende auf dem Geburtstag, da haben wir, waren eine Bayern-Party, sehr viel Bier getrunken. Und Bier ist halt auch was Schönes. Das kannst du irgendwie auch nicht den ganzen Abend trinken. Und irgendwie hast du an so einer Party immer so Steps. Du trinkst das, dann trinkst du das, dann trinkst du das. Und irgendwann weißt du nicht mehr weiter. Und dann finde ich, ist so Skinny Bitch manchmal ganz gut.
Man müsste irgendwann mal so eine Menükarte für einen perfekten Abend entwickeln. Also eine Getränkekarte. Womit legst du los? Womit machst du dann weiter? Was ist dann so das Getränk für die wichtigen Stunden, wo du tanzen willst, wo du dann am Ende ein bisschen chillen willst? Und dann der Absacker. Das müsste man mal machen, ne?
Ja, für deinen 40. Geburtstag werde ich dir entwerfen.
Dankeschön.
Da sehr, sehr gerne sogar.
Ich meinte das mit dem 40. Das war sehr lieb von dir.
Du bist beim Radio.
Woher weißt du?
Ich habe davon gehört, man erzählte mir.
Ja.
Wie würdest du heute noch einem jungen Menschen empfehlen, zum Radio zu gehen? Es war jetzt gerade Boys and Girls Day. Kommen da auch Kinder zum Radio mit von Redakteuren oder so, die dann auch mal gucken?
Früher schon, vor Corona, ja, hatten wir jede Menge junge Leute da. Das ist immer ganz spannend. Jetzt in Corona-Zeiten nicht. Der NDR, bei dem ich arbeite, hat sehr strenge Corona-Regeln und hat wirklich seit 2 Jahren alles dicht gemacht. Da kommt keiner rein und manchmal auch keiner raus. Deswegen können wir jetzt gerade keine Besucher empfangen. Aber normalerweise machen wir das. Und ob ich jemandem Radio empfehlen würde? Ich würde sagen, ja. Viele Leute haben Radio ja schon beerdigt und gesagt, das ist in 2, 3 Jahren tot, nachdem die ganzen Streaming-Dienste aufgekommen sind, Spotify, Deezer und wie sie alle heißen. Ich glaube, es wird immer eine Nische für Radio geben, weil eine gute Playlist kann niemals das ersetzen, was ein Radiosender kann. Ne? Nämlich persönliche Ansprache, jemand, der da ist, der dir Sachen erklärt, der so bei dir ist, der dir das Gefühl gibt, du sitzt da morgens nicht allein mit deiner Musik am Frühstückstisch. Und sicherlich wird es weniger werden, weil diese Streaming-Anbieter auch Sachen können, die wir nicht ganz so gut können. Also die können einfach Musik perfekt auf dich zuschneiden. Das können wir gar nicht leisten. Aber ich glaube, wenn du eine schöne Stimme hören willst, eine Personality, die dir was erzählt, dann gibt es gute Chancen, dass es auch Leute gibt, die das machen wollen. Und dann wird es auch Radio geben in Zukunft. Ob das jetzt über UKW dann ausgestrahlt wird oder ob das über, nur noch online passiert, über eine App oder so, das weiß man nicht. Aber ich glaube, macht auch Spaß. Radio macht Spaß. Und wenn dir was Spaß macht und Leute da gerne zuhören, dann treffen sich ja zwei, die was voneinander wollen. Und dann wird es auch eine Zukunft haben, oder?
Also ich bin ja Autofahrer und ich denke, solange es Autos gibt, natürlich kann man im Auto auch Spotify hören, aber ich finde, Auto ist schon ein klassischer Ort für Radio.
Mhm.
Ich persönlich frage mich immer, natürlich wird moderiert. Es gibt natürlich Sender, da wird so viel gelabert, dass ich mich immer frage, was ist eigentlich mit der Musik? Gibt es sie auch noch oder kostet die so viel Geld zum Abspielen, dass ihr lieber mehr redet, weil es billiger ist?
Nee, das nicht, glaube ich. Also eigentlich haben wir natürlich auch ein paar Moderationsauflagen. Jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es gibt so eine goldene 1:30-Regel. Eigentlich sollst du nach 1:30 wieder ein bisschen Musik spielen, weil man weiß aus Untersuchungen, dass die Aufmerksamkeit dann extrem nachlässt. Und dann empfinden die Menschen gesprochenes Wort nicht mehr als Unterhaltung, sondern als Nervfaktor. Aber wir haben da morgens so ein paar größere
Aber ihr
Freiheiten.
Macht mal 13 ja, Minuten.
Hallo, 1:30, alle Uhren abgebaut. Nee, morgens ist es ein bisschen anders, weil die Menschen halt morgens noch so wach werden und eine etwas andere Hörgewohnheit pflegen. Also du wirst morgens wach, du willst wissen, steht die Welt noch, wie wird das Wetter? Du willst nicht alleine da sitzen, wenn du einen Kaffee trinkst. Die meisten Haushalte sind Single-Haushalte. Und dann freust du dich, wenn da jemand im Radio ist und zu dir spricht, wenn du keinen Partner oder keine Partnerin hast. Deswegen haben wir da morgens ein paar größere Freiheiten. Aber ja, Musik ist nach wie vor extrem wichtig.
Also es gibt auch ein Stück Sicherheit einfach, dass da jeden Morgen jemand sitzt und sagt, hier bin ich wieder für dich.
Du kennst scheinbar die aktuellen Untersuchungen. Tatsächlich gibt es wirklich Untersuchungen bei Hörerinnen und Hörern. Und da hat man die Menschen gefragt, was ist der wichtigste Grund, warum du Radio einschaltest? Und man würde dann vermuten, die Leute sagen, ja, weil ich unterhalten werden will oder weil ich gute Musik hören will, weil ich Infos brauche. Nein, die Antwort war eigentlich immer Sicherheit. Die Menschen wollen morgens in diesen chaotischen Zeiten, wollen die ein bisschen Verlässlichkeit. Also eine Stimme, die sie kennen. Sie wollen Musik, die sie kennen. Sie wollen morgens, bevor das ganze Chaos des Tages auf sie einbricht, zumindest einen Anker haben. Und das ist dann die Morningshow mit den Moderatoren, mit den Hosts, mit der Lieblingsmusik und mit Rubriken, mit Comedy, was auch immer. Ja, es geht um Sicherheit, ja.
Hast du Journalismus studiert oder bist du einfach so da reingestolpert?
Ich bin da reingestolpert. Ich bin rückwärts reingekrochen, ja, würde ich mal sagen. Also ich habe gar nichts gelernt. Das ist wirklich das
Traum. Oh, das ist selten.
Ja. Also bei Radioleuten ist es oft so, dass das Quereinsteiger sind. Die haben irgendwas anderes studiert, lateinamerikanische Philologie oder irgendwas.
Tanz.
Singen und Klatschen. Und dann sind die zum Radio gekommen. Gibt's ganz viel. Dann haben die ein Volontariat gemacht. Das ist so eine quasi Ausbildung zum Redakteur oder ja zum Redakteur.
Unbezahltes Praktikum.
So 2 Jahre bei. Also es gibt gute Anbieter. Ich würde mal sagen, der NDR macht ein sehr gutes Volontariat. Da lernst du wirklich viel und gehst durch ganz große Redaktionen, auch zum Fernsehen und so weiter. Aber es gibt natürlich auch die privaten Anbieter. Da lernst du vielleicht nicht ganz so viel und bist halt dann oft auch billige Arbeitskraft. Aber trotzdem, du hast die Chance, dich auszuprobieren. Und ganz oft geht's dann schnell vors Mikrofon. Und das ist, finde ich, auch immer die beste Möglichkeit, Sachen zu lernen. Ich habe nichts davon gemacht. Ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Habe es tatsächlich versucht. Ich habe mich wirklich mal für ein Volontariat beworben und bin dann wirklich in der allerersten Bewerbungsrunde rausgeflogen und dachte, okay, das war's. Und dann habe ich es hintenrum probiert und jetzt sitze ich da jeden Morgen und denke.
Also es ist ja quasi American Dream hier.
Ja. Also tatsächlich ist es wirklich so. Ich erzähle da keinen vom Pferd. Ich habe früher als kleiner Butcher vorm Radio gesessen. Ich bin ja im Osten groß geworden. Und hab die Westradiosender gehört und meine großen Helden, Uwe Bahn und Volker Tormelen und Carlo von Tiedemann und man kennt sie alle. Und dachte, das sind meine Helden und ich würde gerne so sein wie die. Wusste aber gleichzeitig, du wirst nicht so sein, niemals so sein wie die, weil du bist in der DDR. Es gibt keine freie Presse, kein Radio, wie man es von hier kennt. Schmink dir das ab. Dann
Schön, dass du das nochmal erwähnst für alle, die sich daran nicht mehr erinnern
können. Es ist wirklich so. Und in diesen Zeiten kann man gar nicht genug oft darauf verweisen, wie wichtig sowas ist wie eine freie Presse und freier Journalismus, auch Radiojournalismus. Aber ich will jetzt hier nicht den Zeigefinger heben. Also damals wollte ich das unbedingt machen, wusste gleichzeitig, es funktioniert nie. Dann kam die Wende und auf einmal ging das. Und dann bin ich sofort zum NDR in Rostock gelatscht, habe gesagt, hier bin ich. Ihr wollt mich, ihr wisst es nur noch nicht, aber ich würde gerne. Und dann hatte ich da einen guten Förderer, der Erich Jung, der war damals der Chef und der hat mich an die Hand genommen und gesagt, okay, du musst viel lernen, aber ich glaube auch nicht. Und dann habe ich schon immer gedacht, ich will irgendwann mal eine Morningshow moderieren und habe dann immer so geschielt und geguckt und geht da was und habe dann heimlich gehofft, vielleicht wird da morgens mal einer krank. Und dann ruft der Chef dich an und sagt, Andreas, es ist soweit. Völlig illusorisch, weil ich war damals blutiger Anfänger. Und dann ein paar Jahre später war es soweit. Also Umwege, musste zwischendurch Zivildienst machen, dann Nachmittagssendung, Abendsendung, alles mögliche, so die etwas kleineren Sachen. Und irgendwann war es wirklich soweit. Ich war in Dänemark im Urlaub und der Chef ruft an und sagt, ich brauche jemanden für die Morningshow. Und ich dachte, geil, jetzt geht's los. Und das war ein Traum, weil die Morningshow ist so das Flaggschiff, das ist so das Wetten, dass bei den Radiosendern. Da will jeder hin. Das ist ja, wenn morgens passiert, so die, wenn du die Morningshow.
Ist das so?
Ja.
Krass.
Naja, morgens, ich sag mal so, morgens werden die großen Schlachten geschlagen. Also wenn du morgens die Hörer nicht kriegst, dann wird es schwer, sie den Tag über zu kriegen. Andersrum, wenn du es schaffst, mit einer guten Morningshow die Leute zu binden, dann werden sie auch tagsüber deinem Radiosender weiter folgen. Und deswegen ist das eine wichtige Sendung und das ist eine große Herausforderung, großer Stress, aber ich mag das. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass da mein Traum wahr geworden ist.
Also ich würde bei 3 Uhr aufstehen scheitern.
Ich bin auch ein paar Mal gescheitert, das kann ich an dieser Stelle auch sagen. Die standen schon mit der Polizei bei mir vor der Tür, weil ich verpennt habe und 20 Anrufe in Abwesenheit. Und solche Sachen passieren dann schon mal. Es ist selten, aber es kommt schon mal vor.
Und gab es denn auch schon mal, dass ihr vielleicht sogar zusammen auf einer Party wart, auf einem Donnerstag voll versackt seid und morgens dann um 3 Uhr sturzbetrunken ins Studio gesagt, wir reißen uns zusammen, aber wir gehen da jetzt durch. Und ich sehe an deinen Augen, es ist passiert. Es muss ja sein in so 4 Jahren.
Also.
Irgendein Depp feiert doch immer mal in der Woche
natürlich.
Geburtstag.
Es wird irgendwann weniger, du wirst ja dann auch ein bisschen vernünftiger, Klammer auf spießiger, Klammer zu, aber früher ist das schon ein paar Mal passiert, ja. Also,
und geht
ich,
ja auch.
Ich muss aufpassen, was ich sage, aber ich sag mal so, das war...
Sag, der andere war's.
Der andere war's. Also das war schon das ein oder andere morgens schon auch mal haarig, ja.
Ja.
Also da, wo ich dann morgens vor dem Mikrofon stande und dachte... Puh, jetzt brauche ich aber erstmal einen richtig starken Kaffee und zwar äußerlich verabreicht. Ja, ich will ja noch weiter in der Branche arbeiten, also ich kann hier nicht alles auspacken, du.
Ja, aber wenn man so lange, du hast doch Kündigungsschutz quasi, oder? Es ist doch öffentlich-rechtlich, dann ist man nach so langer Zeit ist man unkündbar.
Das sollte man denken, aber man weiß das nie so.
Ist man eigentlich Freiberufler und stellt eine Rechnung oder ist man Angestellter?
Weder noch oder beides, also eigentlich gar nichts von beiden. Also ich bin freiberuflich, aber ich stelle keine Rechnung, sondern ich werde de facto behandelt wie ein Angestellter, aber bin eigentlich frei. Ich kriege keine Arbeitsverträge, so wie andere Leute, Angestelltenverträge. Ich habe keine Urlaubstage und sowas. Lohnfortzahlung und Krankheitsfall, das passiert nicht. Insofern bin ich freiberuflich, aber ansonsten werde ich schon ganz gut behandelt von meinem Arbeitgeber. Da kann ich nicht meckern.
Viele Grüße.
Ja, schöne Grüße an den NR. Ich habe dem sehr viel zu verdanken. Die haben mich groß gemacht und in Zeiten, wo
ich... Die dir ja auch.
Bitte?
Die dir ja auch. Ne?
Das stimmt. Das darf man doch nicht vergessen.
Immer in beide Richtungen. Ich schenke nochmal einen Schluck ein hier. Und wenn man dann, das ist wirklich reines privates Interesse, ich weiß nicht, ob das draußen jemand interessiert, aber wenn man dann solche Sachen macht, wie zum Beispiel extern noch Moderation oder so, das ist dann aber unabhängig vom Job. Das ist dann quasi privatkünstlerisch sozusagen.
Ne? Ja, genau. Also dafür sind wir ja halt auch freiberuflich und haben keinen festen Arbeitsvertrag. Solche Sachen gehen. Und die sind auch wichtig, finde ich so.
Also ich kann dich für meinen 50. Geburtstag buchen.
Genau.
In 30 Jahren.
Richtig, dann mache ich da den DJ der guten Laune und spiele Abschied ist ein scharfes Schwert und grüße Oma Hiltrud. Und dann machen wir den Ententanz zusammen.
Finde ich richtig gute Idee.
Ja. Nee, solche Sachen, die mache ich natürlich auch gerne. Also das sind auch die Sachen, die dann richtig Spaß machen, weil du stehst auf der Bühne, stehst vor Publikum. Endlich siehst du auch mal Leute. Im Radio hast du ja niemanden vor Augen, also nicht wirklich. Und dann macht es Spaß, mit Publikum zu agieren, auf einer Bühne durch den Abend für eine Gala, eine Preisverleihung und so. Das sind so, ich finde, die Kirschen auf der Sahnetorte obendrauf.
Ja. Kann ich nachvollziehen.
Ihr könnt mich gerne buchen.
Ja.
Andreas@kuhlage.com.
So,
ja.
In diesem Sinne.
Cheers.
Ah, da stoßen wir mit dem nächsten Wein an. Aber ich habe gelesen, das steht ja oft gerne geschrieben, ob das dann stimmt, ist auch gar nicht die Frage. Man kommt aus einfachen Verhältnissen. Jetzt bist du beim Radio, da hat man ja im Grunde genommen jeden Tag mit Stars und Sternchen zu tun. Ist das was bei der Arbeit schön ist und privat hält man sich davon aber teilweise oder richtig fern und sagt, nee, privat will ich mein eigenes Ding machen oder bist du schon viel in so einer Glitzer-Glamour-Welt unterwegs? Hast du eigentlich gar keine Zeit für, weil das sind die alle abends, ne?
Ja, erstens das, also das ist so der Nachteil oder die Randerscheinung dieses Jobs. Du hast ein sehr eingeschränktes Sozialleben.
Das merkt man dir doch.
Ja, ich bin sozial verkümmert. Nein, aber irgendwann rufen dich die Leute ab 8 auch nicht mehr an und die laden dich auch nicht mehr ein zu Partys, weil sie einfach mit diesen Absagen auch nicht mehr umgehen können. Das ist einfach so. Ich finde das nicht schlimm und ich bin auch nicht so der Typ für diese Celebrity-Geschichte. Also Ich werde nie vergessen, ich war mal auf einer Party in Berlin, es war eine Preisverleihung, Aftershow-Party, und ich stand neben Gwen Stefani. Mhm. Und jemand sagte, guck mal, da steht Gwen Stefani, sprech die doch mal an. Und ich sagte dann, was soll ich mit der reden? Weil, glaubst du, die freut sich jetzt? Glaubst du, die hat darauf gewartet? Jetzt
die sagt, oh, endlich redet mal jemand
mit mir. Redet mal jemand mit mir. Wow, das habe ich noch gar nicht. Irgendwie wahrscheinlich kennt mich gar keiner. Ich dachte so, die ist wahrscheinlich froh, dass sie jetzt mal ihre Ruhe hat und nicht angelabert wird. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht so dieser Celebrity-Typ. Ich denke dann immer, wenn die Leute nett sind und man irgendwie so eine gemeinsame Basis findet, warum nicht? Dann unterhalte ich mich auch gerne mit denen, aber ich bin keiner, der da jetzt, der es irgendwie fancy findet, da jetzt auf der Party in einem fancy Lokal zu sitzen und dann zu wissen, oh, guck mal, das ist der, jetzt sitze ich neben dem, jetzt labere ich den an. Worüber sollen wir reden? Wir haben nichts gemeinsam.
Ja, ja. Weißt du? Ich kann das gut nachvollziehen. Also manchmal hat man so Situationen, wenn man irgendwo ist und dann sind Promis da und dann hat man Freunde und die wollen dann unbedingt Fotos machen.
Ja.
Und dann denke ich mir so, Alter, lass da die Leute in Ruhe. Ja. Die sind hier auch auf dem Konzert und wollen das sehen.
Ich habe einmal eine unangenehme Geschichte erlebt, weil da war ich Fanboy. Und zwar, du kennst bestimmt Jan Delay.
Ja.
Und der hat eine Band, eine richtig großartige Band, Disco Number One.
Ja.
Und ich bin so ein verkappter Schlagzeuger, habe früher als Kind Schlagzeug gespielt und weiß, der hat einen richtig guten Schlagzeuger. Und Jost Nickel heißt der. Und ich war mal auf einer Silvesterparty eingeladen und hatte schon leicht einen Tee und komm auf diese Party. Wer sitzt da?
Jost Nickel.
Und dann ging's los. Freunde von mir haben das so beschrieben, ich hätte mich den ganzen Abend so an ihn rangewanzt und versucht, mit ihm über Schlagzeug zu reden, sodass sie mich irgendwann wegziehen mussten, weil der Typ auch schon leicht genervt war. Ist mir bis heute unglaublich unangenehm. Aber
viele Grüße an Jost Nickel.
Entschuldigung bitte nochmal, dass ich dir das Silvester versaut habe, aber der Typ ist einfach eine Legende und ich verehre den zutiefst. Und ich dachte, ich muss dem jetzt einfach auch meine Ehrerbietung erweisen. Und der hatte da gar keinen Bock drauf. Verstehe ich auch.
Ja, aber es ist immer noch besser, dass man jemanden hat, der seine Arbeit schätzt. Ist ja ein Lob,
ja.
Als wenn jemand nur kommt und sagt, können wir mal bitte ein Instagram-Foto machen.
Ja.
Das ist ja schon ein Unterschied.
Was trinken wir jetzt?
So, deine Reise von Österreich geht ja über Italien, was wir jetzt noch nicht haben, da kommen wir später zu, auf die wunderschöne Insel Mallorca, wo ich dieses Jahr auch in den Urlaub hinfahre.
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil sonst kriege ich richtig Ärger mit meiner Freundin, weil es gibt so ein Running Gag, dass wann immer ich was getrunken habe, fange ich an, Leute einzuladen in unseren Urlaub. Und sie sitzt schon immer so mit großen Augen, wenn wir auf einer Party sind und Kula hat was intus. Und dann, ja, komm doch alle vorbei. Ja klar, haben wir Platz, ist doch kein Thema. Und am nächsten Morgen ärgere ich mich dann selber.
Weil man eigentlich Ruhe haben will.
Ja,
ja.
Das ist das Allerschlimmste, weil ich bin dann im Urlaub und denke dann, oh, jetzt hast du die ganze
Zeit. Ich erkenne Leute. Gemeinsamkeiten, weil das habe ich für unseren Urlaub auch schon gemacht. Gleich die ersten zwei Abende sind Freunde da, dann irgendwie habe ich die Woche Geburtstag, dann kommen auch schon wieder Freunde. Aber ich freue mich auf die alle sehr.
Pass auf, mein
Freund. Das wird hervorragend.
Nee, du bist auf gar keinen Fall hier fürs Protokoll.
Ihr kommt jetzt auch noch dazu.
Eingeladen.
Nein, ich lade euch ein, so.
Oh.
Ah. Wir für die lieben Zuhörer, wir haben jetzt ein Rosé im Glas vom Weingut Son Amaret. Und warum ich den ausgewählt habe, ist eigentlich, dahinter steckt im Ursprung eine Familie Bührer, die hat eine sehr lange Weinbautradition, geht zurück bis 1796. Und die waren im süddeutschen Raum, im Badischen, und die hatten große Weinbergsflächen, die sie irgendwann, Altersgründe und so weiter, an die Winzergenossenschaft Iring verpachtet haben. Dann hat irgendwann der Herr Bührer das alles an seinen Neffen, einen anderen Bührer, verkauft. Und der hat 2014, also der hat das auch weiter verpachtet, der hat es nicht selber betrieben. Und 2014 hat er dann die restlichen Flächen, die er noch hatte, an das Weingut Freiherr von Gleichenstein, was sehr, sehr bekanntes deutsches Weingut ist, verpachtet. Und im Jahr 2017 hat der Dr. Wolfgang Bühler sich dann entschieden, auf Mallorca, wo er ein Ferienhaus hatte, ganz neues Weingut aufzubauen. Und das ist das Weingut San Amaret. Und 2021, also im Grunde genommen 225 Jahre, nachdem die den ersten Wein 1796 gemacht haben, haben die die erste Weinlinie auf Mallorca auf den Markt gebracht. Und das fand ich irgendwie so eine witzige Geschichte, passend zu deinem Urlaub.
Ja.
Sozusagen der erste Rosé-Jahrgang. Jetzt mal gucken, ob der schmeckt.
Also er riecht auf jeden Fall sehr interessant. Also wenn ich da mal meinen Rüssel reinhalte, also halt mich für bekloppt, aber ich rieche da ein bisschen Popcorn. Also so ein bisschen was.
Das kann ich nachvollziehen, ja. Hat sowas, so einen süßlichen
ja.
Honigton, ja.
Genau,
ja.
Genau.
Ist aus Syrah für.
Boah, der ist gut.
Syrah Tempranillo, also eigentlich eine südfranzösische oder französische und eine Tempranillo, eine spanische, klassische spanische Rebsorte.
Oh. Den mag ich sehr gerne.
Mm, der hat so ein, der ist im Mund so, der ganz weich, wie so ein Schmelz, wie so ein Sahnebonbon. So,
ja.
So, hat so was Viskoses, so, so Stickflüssiges hat er
ich
so. Hab, ne?
Wenn ich den probiere, habe ich immer Schiss, ah, gleich kommt von hinten irgendwie so rücklings dann doch so viel Säure, aber kommt gar nicht. Also ich sage jetzt mal was ganz Schlaues. Der hat so was Mineralisches.
Der hat auch was Mineralisches.
Dankeschön.
Hat, ist jetzt Jahrgang 2020, ja, 2020 geerntet, 21 auf den Markt gekommen. Wirkt für mich schon relativ reif, also er könnte für mich noch ein bisschen frischer sein. Soll angeblich nur im Edelstahltank ausgebaut sein, also nicht im Holz. Aber ich hätte jetzt, wenn ich es nicht gewusst hätte, gedacht, der hat vielleicht so ein bisschen Holz gesehen, weil der so diese vanilligen Töne auch hat. Hat aber, ich muss mal gucken, wie viel Alkohol der hat. 13,5%, dann hat er in Wirklichkeit wahrscheinlich 14. Das ist schon relativ Menge, viel, ne? Alkohol. Ja, das ist halt immer, ein Bier hat so 4,5, 4,9.
Ja.
Also es ist fast dreimal so viel wie ein Bier, ne? Drei Glas Wein, drei Bier, dann hast du hier aber schon wirklich ein 9 Glas Bier getrunken, ne? Wenn das so ins Verhältnis setzt. Deswegen, der haut gut rein.
Mhm. Ich mag ihn sehr. Aber hilf mir nochmal ganz schnell. Also das ist wahrscheinlich eine Frage, wo sich alle Weinkennerinnen und Weinkenner sofort vor die Stirn schlagen. Aber Rosé bedeutet nicht, dass da was Weißes und was Rotes gemixt wurde im Nachhinein, ne?
Das darf man nur bei Champagner tatsächlich.
Mhm.
In Europa. In Australien kippen sie auch mal Rot und Weiß zusammen. In Europa macht man das nicht, das ist verboten. In der Champagne darfst du allerdings aus Rot und Weiß Rosé-Champagner machen, genau.
Mhm.
Aber das ist tatsächlich so, bei Rosé wird in der Regel die Traube gepresst und da die Schale ist ja rot, da ist ja im Grunde genommen die Farbe drin. Und wenn du das presst und diese Schale im Grunde genommen nicht so lange mit dem Wein, mit dem Saft in Verbindung kommen lässt, dann geht halt wenig Farbe in den Wein und hast du Rosé so. Ne?
Mhm.
Das ist so die, eine der üblichen Methoden.
Ja. Cool, wieder was gelernt.
Also kann, das gefällt dir schon mal, das finde ich gut.
Den mag ich sehr gerne, aber ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass ich mit dem wieder alleine da sitzen werde.
Mhm.
Kann sein, ne?
Ich habe, also wenn ich mal so an meinen Freundeskreis denke, dann würde ich auch sagen, dass das nicht der Favorit von den meisten Menschen ist.
Mhm.
Dann bräuchte er, glaube ich, ein bisschen mehr, also mir fehlt da zum Beispiel ein bisschen Säure. Ich
ja.
würde es gerne ein bisschen knackiger haben. Ich könnte mir vorstellen, dass auf Dauer, wenn du so am Pool die dritte, vierte Flasche trinken musst,
mhm.
egal nach wie vielen Stunden oder Tagen, der vielleicht auch ein bisschen langweilig werden könnte. Aber ich würde ihn fast eher als einen Essensbegleiter sehen, als Pool, als Poolwein würde ich ihn vielleicht gar nicht so nehmen.
Okay. Mir fällt gerade noch ein, ich hatte irgendwann mal so einen Wein, den habe ich auch in einem Weinladen in Hamburg mal eine Zeit lang bekommen, irgendwann nicht mehr. Das war ein Torontes.
Torontes, ja. Torontes. Klassische argentinische Rebsorte.
Ja.
Und hat sehr gerne, wird meistens trocken ausgebaut und hat aber sehr so eine ganz fruchtige Note. So.
Ja.
Ja.
Fällt mir gerade nur ein.
Ja.
So. Tut nichts zu sagen.
Sehr tolle Sachen gibt es da, muss ja. ich sagen.
Schön.
Ja, Mallorca. Wo fahrt ihr da immer so hin?
In die Nähe von Can Picafort.
Das ist, wenn man auf die Karte guckt,
im Osten.
Osten, ne? Genau,
ja. Ja, Osten. Ja. Can Picafort ist ja nicht wirklich schön. Also das muss man sagen. Deswegen, wir sind nicht direkt da, sondern ein paar Kilometer entfernt, mitten in der Einöde, auf so einem kleinen Häuschen. Und ich liebe das total.
Ja.
Also, weil das ist das komplette Gegenprogramm zu dem, was man hier in Hamburg hat. Totale Ruhe. Am Ende einer Straße, Sackgasse, da kommt keiner hin, keine Autos, keine Fahrradfahrer, keine Fußgänger. Da hört dich kein Mensch, sieht dich kein Mensch und das ist genau das, was ich brauche.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Pool, Drinks, Grill.
Perfekt, genau.
Keine Menschen.
Richtig. Und ich muss auch nicht immer essen gehen. Mir reicht es, wenn da abends jemand ein gutes Stück Fleisch oder ein bisschen Gemüse auf den Grill packt und ein bisschen was Leckeres zu trinken. Und das gibt's da ja. Aber tatsächlich, so mit mallorquinischen Weinen habe ich bisher auch noch nicht viel gute Erfahrung gemacht, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich war ich auch wirklich nur in diesen Weinregalen, in den Eroskis dieser Welt unterwegs. Und da wird es wahrscheinlich auch schwierig.
Wir waren letztes Jahr waren wir auch auf Mallorca, da haben wir beim Manacor mit Freunden eine unfassbare Finca gehabt, einen Riesenteil mit, wenn du genug Leute bist, ist es ja eh, also mal kein Problem.
Ich werde ja eingeladen dieses Jahr, ne?
Genau. Und da haben wir uns auch, die sind alle sehr trinkfest, gut im Supermarkt eingedeckt und ich war relativ ernüchtert von der Auswahl an mallorquinischen Weinen. Also es gibt ein paar bekannte Sachen wie Andos oder so, die auch hier in Deutschland stark vertrieben sind, okay. Aber da haben wir so auch viel ausprobiert und das war vieles, wo ich gesagt habe, so im Vergleich zu dem, was Europa sonst so produziert, brauche ich das. Und am Ende war es tatsächlich so, dass wir sehr viel Champagner und sehr viel Provence-Rosé getrunken haben, was irgendwie noch teurer war ja. auf der Insel, aber es hat halt einfach mega gut geschmeckt.
Ja, das ging mir genauso, weil ich denke dann, wenn ich schon irgendwo im Ausland bin, dann will ich auch das probieren, regionale Küche, regionale Getränke und sowas. Und da war ich da auch ein bisschen enttäuscht, weil wirklich die Weinabteilung mit den mallorquinischen Weinen ist ungefähr einen halben Meter breit und der Rest ist dann dieses Zeug, was du überall kriegst. Und da bin ich dann enttäuscht. So.
Ja, wir haben wirklich im Freundeskreis eine große Weinnase und der wiederum hatte eine andere Weinnase als Freund und der hat uns dann ein Weingut empfohlen, ich werde jetzt nicht den Namen sagen. Wir hatten da eine Führung gebucht und wir sind da hingefahren, das Tor ging auf, wir haben uns extra ein Taxi gebucht, damit keiner fahren muss und so und sind da hingefahren. Und wir kamen da an und ich sah die Frau, das ist so eine Ex-Münchnerin, die da so einen Golfplatz geleitet hat und dann irgendwie mit den Millionen ihres Chefs da so ein kleines 4-5 Hektar Weingut aufgemacht hat. Und es war eine so geile Verkaufsmaschine. Ich war da 5 Minuten, da wusste ich, dass es einfach nur darum geht, die Leute abzufüllen, damit sie sich dann den Kofferraum vollpacken.
Ja.
Und das Geilste war aber, sie hat das dann so charmant gemacht, dass selbst wir uns am Ende gesagt, komm, pack ein, ja, davon noch 6 Magnums. Und am nächsten Tag wirklich so, ja, richtig gut ist es eigentlich nicht, ne? Nee, aber egal, es war lustig.
Weil ich bin da auch genauso ein Opfer wie du. Da könnte meine Freundin auch Geschichten erzählen. Ganz kurzer Exkurs, in Hamburg, Eisladen in der Schanze, sie steht an für ein Eis, ich sage, oh Mensch, daneben ist ja so ein kleiner Laden, da gibt es so ein paar internationale Delikatessen. Ich gehe rein, komme zurück mit einem Olivenöl und einem Grappa.
Oh, lecker.
Ja, sollte man meinen. Ich habe den da probiert und war aber weniger von dem Geschmack fasziniert, als mehr von der Geschichte, die er mir erzählt hat. Und da dachte ich, irgendwie, da geht es um Verkauf, weil der hat dann irgendwie von diesem Grappa-Bauern in Italien erzählt, der nur ein paar Rebstöcke
hat. Du warst gedanklich im Urlaub.
Genau, und der verkauft es an niemand anders, nur an dieses Geschäft und das kriegst du auch nirgendwo anders. Und ich sage, ja komm, da muss es ja geil sein. Und den Grappa habe ich vor 4 Jahren gekauft. Ich habe ihn nicht mal aufgemacht. Ich habe ihn einmal kurz aufgemacht, ein Schlückchen probiert und dachte, damit kannst du eigentlich nur Möbel reinigen. Das schmeckt so grauenvoll. Aber der steht jetzt bei mir und wann immer ich Gäste habe, sage ich, okay, hier ist die Geschichte zu diesem Grappa. So, entscheidet selber, ob ihr das trinken wollt oder ob ihr einfach nur die Geschichte genießen möchtet. Meistens stelle ich ihn dann wieder weg. So, aber da merkst du, ich bin auch so ein Opfer. Wenn jemand eine schöne Geschichte hat,
kauft also das soll man niemals machen. Tipp. Lifehack, niemals im Urlaub Wein kaufen auf dem Weingut. Im Urlaub schmeckt alles toll. Du bist in der Sonne, ist tolle Atmosphäre, kein Stress mit der Ehefrau oder dem Ehemann oder was auch immer. Urlaub, keiner ruft einen an, keine E-Mails. Das schmeckt alles. Und dann kommst du zu Hause an und machst die Flasche und sagst, was ist denn hier wieder
los? Das ist übrigens übertragbar auch auf Klamotten.
Ja.
Du, ich war oft in Thailand, ich habe ein ganzes Klamottenregal bei mir mit Thailand-Klamotten, wo ich immer sage, die ziehe ich irgendwann mal an, wenn ich wieder reinpasse. Oder die ziehe ich irgendwann mal an, wenn es einen richtigen schönen Sommertag hat. Ja. Rate mal, wie oft ich sie trage.
Nie.
Nie. Nie.
Aber das würde dich jeder erkennen in Hamburg auf der Straße.
Ja, auf jeden Fall. In Thailand habe ich die jeden Tag getragen. Aber komischerweise in Hamburg siehst du mit so einem Koi-Karpfen-Shirt irgendwie komisch aus, ne?
Hervorragend.
Mhm. Oh ja, den mag ich. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Stimmt, da fehlt so ein bisschen.
So eine Knackigkeit fehlt hinten.
Ja, hast du recht. Ist vielleicht auf Dauer ein bisschen langweilig.
Also viele Grüße an die Familie Bühler.
Mhm.
Bisschen mehr Knackigkeit in dem Wein, ein bisschen mehr Säure. Es ist natürlich auch, ich weiß nicht genau, wo das Weingut liegt, aber wahrscheinlich haben die auch zu viel Hitze und zu wenig kalte Nächte. Kalte Nächte sorgen immer gerne dafür, dass die Trauben eben Säure erzeugen können. Mhm. Das fehlt ihnen wahrscheinlich so ein bisschen. Keine Ahnung. Aber bringt einen auch nicht um. Ne?
Nö.
Kostet ungefähr allerdings auch 16 Euro die Flasche.
Du, dann nehme ich gleich noch einen Schluck. Ja.
Geil. Und natürlich, wo ihr was kriegt, könnt ihr in den Show Notes lesen. Da sind alle Sachen verlinkt und dann könnt ihr euch das nach Hause bestellen und beim Zuhören nachverkosten sozusagen. Ja, du hast das vorhin schon erzählt. Dein großer Traum war, Drummer von AC/DC zu werden, habe ich gelesen. Mhm. Aber das hat scheinbar nicht geklappt.
Alle in dieser Band sterben, nur nicht der Drummer.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ja, ich bin großer Fan dieser Band und durfte sogar irgendwann mal den Sänger treffen, Brian Johnson. Da hat mich mein Chef tatsächlich zu einem Interview geschickt, obwohl wir die Band ja nie gespielt haben. Aber der wusste, dass ich Fan bin, hat gesagt, na komm Andreas, fahr mal hin, triff die mal. Und wir wussten beide, wir werden das Material niemals verwenden. Aber ich habe den getroffen im Hotel.
Verschwendung von GEZ-Geldern.
Entschuldigung, ich zahle das sofort.
50 Cent in die Kasse.
Mache ich hier sofort. Ja,
okay, hervorragend. Ausgeglichen.
Also da war ich und es war wirklich toll. Sehr sympathische Band. Und der hat mir immer eine Geschichte erzählt, wie er Karl Dall am Flughafen getroffen hat. Er sagte, wow, there was the big German guy with the eye. Und ich wusste sofort, wer gemeint war. Also, you mean Karl Dall? Yeah! Funny Guy. Und so haben wir ein bisschen gequatscht. Es war ein sehr, sehr sympathischer Kerl, sehr nett und hat eigentlich nur meinen Eindruck von dieser Band bestätigt, dass sie einfach große Rock'n'Roller sind und sehr bodenständig gebliebene Jungs. Der Drummer ist ein bisschen verrückt, weil der ist irgendwann mal eingesperrt worden, weil er seinem Nachbar mit dem Tode gedroht hat und, glaube ich, auch einen Killer bestellt hat. Also
geiler Typ.
Ja, geiler Typ. Aber selbst im Knast haben sie sich dann Ersatzdrummer geholt und der war nicht ich, sondern jemand anders. Schade. Naja, ich warte.
Aber du spielst nicht mehr heute, ne?
Nicht mehr wirklich, ne. Nee, ich habe noch ein Schlagzeug, der steht jetzt gerade bei meinem Neffen, aber auch der spielt nicht mehr. Ich überlege jetzt gerade, ob ich mir das...
Da hast du dich bestimmt beliebt gemacht, als du das dann gestellt hast.
Bei meiner Schwester? Ja, ja, die hat's geliebt.
Vielen Dank für das Geschenk.
So toll, Andreas, wirklich toll. Ja, nee, jetzt will sie es wieder loswerden und ich überlege, ob ich es zu mir nach Hamburg hole, aber ich weiß natürlich, was die Nachbarn dazu sagen werden.
Platz, Zeit.
Ja, es ist alles hat seine Zeit und das mit dem Schlagzeugspielen war eine Zeit lang sehr, sehr wichtig in meinem Leben. Im Moment ist Golf ein bisschen.
Golf. Ja.
Das ist Rock'n'Roll, oder?
Du bist. Oh, ich brech zusammen.
Übrigens, AC/DC haben auch einen Wein rausgebracht. Also manchmal begegnet einem, der noch in Supermärkten, wahrscheinlich taugt es nichts.
Sting hat ein Weingut, glaube ich, auch. Und,
tatsächlich traue ich dem aber zu, dass es auch ein wirklich guter Wein ist. Irgendwie bei den Jungs von AC/DC glaube ich einfach, dass die Marketingabteilung gesagt hat, hey Jungs, das ist bestimmt lustig, so ein AC/DC-Wein.
Brad Pitt und Angelina Jolie haben ja auch ein Weingut in Südfrankreich.
Gut, das ist Miraval. Genau. Hast du den mal probiert? Der soll gut sein.
Vollkatastrophe.
Ernsthaft?
Oh, das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen.
Weil ich höre von vielen Leuten so, der Miraval, ja, der ist ein bisschen teurer, aber lohnt sich wirklich.
Nee.
Auch so ein Rosé, ne?
Also, pass auf, den kann man trinken, ist gar keine Frage. Spannend wird die ganze Geschichte immer, wenn man mehrere verschiedene Sachen nebeneinander probiert. Also, wir hatten neulich eine Verkostung. Und ich bin natürlich Verkäufer, das gebe ich offen zu. Und ich verkaufe einen anderen Provence-Rosé, der aber nicht nur meiner Meinung nach, sondern auch nach offiziellen Bewertungen von Kritikern immer bessere Noten kriegt als Miraval. Und da war ich auch bei einem Kunden und der sagte, ja, der Miraval ist immer so gut. Und wir hatten so eine Verkostung mit so 70 Weinen, also richtig viel, war richtig groß, Weinkarte machen und so. Und wir hatten die Rosés schon verkostet, als das Thema Miraval kam und die standen schon, sagen wir mal so eine Dreiviertelstunde, die hatten schon so ein bisschen Wärme gekriegt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann hol den gerne mal her, den Miraval. Dann probieren wir die mal nebeneinander. Und dann kam der halt und der hatte so 5 Grad. Und unsere waren halt schon vielleicht so bei 10 Grad. Und das ist natürlich ganz unfair, weil das kannst du geschmacklich nicht mehr vergleichen. Der Miraval ist halt nur noch kalt oder ein 5 Grad Wein ist halt nur noch kalt und verschließt seine Aromen. Und wenn man so einen Wein, das merken wir jetzt ja auch so ein bisschen im Moment stehen lässt, dann öffnet der sich halt und es kommen mehr Aromen raus. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir stellen jetzt mal was kalt und wir lassen mal was warm und dann probieren wir die mal kalt und warm nebeneinander. Das haben wir gemacht und Miraval hatte keine Chance. Das hat der andere Wein hieß Esprit Garcier, hat den einfach weggeblasen.
Mhm.
Und das ist sehr häufig so, dass Leute sagen, ich mag diesen Wein sehr, sehr gerne und das ist auch alles gut. Aber wenn man den dann im direkten Vergleich mit was anderem probiert. Also nicht irgendwie morgen, nächste Woche einen anderen Wein probieren und sagen, ich mag den eigentlich lieber, sondern muss es wirklich nebeneinander probieren. Und am besten so, dass sie gar nicht wissen, was in welchem Glas ist. Also so eine Art Blindverkostung. Mhm. Dann kommt die Wahrheit und die Wahrheit ist meistens anders, als die Leute denken, was sie wäre. Wie im echten Leben.
Ja.
Ja, das ist ein super, super gut gemachtes Produkt, auch von der Vermarktung her. Ist natürlich super schlau, auch sich solche Stars reinzuholen, die jetzt, glaube ich, einen mega Rechtsstreit haben, weil irgendwie Angelina ihre Anteile an eine Firma verkauft hat, wo der andere nicht happy ist. Ist auch wieder Business irgendwie. Aber sagen wir mal so, ich fand ihn früher mal besser, als er heute ist.
Okay. Gut, also dann kann ich mir die Kohle sparen, weil irgendwie so richtig billig ist er nämlich auch nicht.
Nein, Provence ist sowieso nicht günstig. Mhm. Haben wir jetzt aber schon ein paar Folgen darüber gesprochen. Was ganz witzig ist, dass bei Provence ist auch keiner interessiert, was es kostet. Irgendwie wird so oft über Preis geredet. Und das ist die schönste Geschichte, die ich zu erzählen habe, also über Preise. Ich bin natürlich ganz oft eingeladen, so auf Geburtstagen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wo ich immer gar nicht weiß, warum Leute das fragen. Was machst du? Dieses Job-Dropping so. Und dann sind sie immer hier und da und Ärzte und Lehrer und dann ist einer Jurist und was weiß ich was. Und einer ist immer wichtiger als der andere und dann kommt immer, was machst du? Und dann sagst du, ich bin Weinhändler. Und das finden immer alle erstmal toll, weil jeder natürlich zu Wein was zu erzählen hat. Und dann finde ich es immer besonders spannend, wenn dann da so sehr hohe Leitungsfunktionen von Banken oder Versicherungskonzernen sind, die sicherlich einen sehr guten sechsstelligen Betrag. Also ich weiß von einigen, die verdienen da 400.000 Euro, die Frau und der Mann nochmal. Und dann erzählt er mir ganz stolz, ich habe jetzt gerade den und den Wein gekauft und ich habe den da gefunden und da war der 80 Cent günstiger als sonst. Und dann stehen da alle und mich sagt dann immer nur, und wie viel LKW hast du denn gekauft? Und dann guckt er immer blöd. Ich sage, ja, ganz ehrlich, was hast du denn gekauft? Ja, 12 Flaschen. Ich sage, wow, hast du 12 mal 80 Cent gespart und das ist jetzt das große Ding, oder was? Also diese Geizmentalität, die Deutschen haben, da ist für mich immer völlig unnachvollziehbar.
Ja, aber ich denke dann immer, wahrscheinlich ist das der Grund, warum die so viel Kohle haben, ne? Und wir nicht. Ne? So der wahrscheinlich, weil die im Kleinen auch auf jeden Cent achten und dann am Ende des Tages so die ganze Kohle machen. Aber für mich wäre das auch nichts.
Mir wäre meine Zeit zu schade dafür.
Ja.
Also, man muss immer aufs Geld gucken, gar keine Frage. Wenn es Sinn macht und wenn man irgendwo mal einen Tausender sparen kann, bei einem Auto oder so, dann macht das bestimmt Sinn. Aber bei Lebensmitteln sollte man lieber mal 50 Cent mehr ausgeben.
Absolut richtig. Sehe ich genauso.
Und lieber mal zum Weinhändler seines Vertrauens um die Ecke gehen und den mal eine gute Flasche öffnen lassen und die Nachbarschaft unterstützen.
Apropos gute Flasche öffnen lassen.
Ah, die Weinreise geht ja weiter.
Also ich würde den ja auch, aber gut, die Weinreise geht weiter. Ja, wir sind in Mallorca angekommen. Ich bin gespannt, wo du uns jetzt noch hinschickst.
Ja, eine sehr gut aussehende Dame, deine wirklich bessere Hälfte, hat mir gesagt, du bist auch ein Fan von Dingen, die wie Primitivo sind.
Ja, ich schäme mich manchmal ein bisschen dafür, weil irgendwo habe ich mal gelernt, wenn du zu einem Weinhändler gehst und sagst, auf die Frage, was mögen sie denn gern? Und du sagst Primitivo, dann rollen die innerlich mit den Augen, weil das natürlich so ein Allerweltswein ist mittlerweile. So ein Primitivo ist ja wenn Leute, so ist es mir gesagt worden, wenn Leute keine Ahnung von Wein haben, aber so ein bisschen was aufgeschnappt haben und so ein bisschen schlau daherreden wollen, dann sagen sie, ja, du magst ein Primitivo gerne. Aber in Wahrheit ist ein Primitivo ja, das ist so wie, weiß ich nicht.
Naja, Primitivo, es hat man natürlich, es gibt so ein paar populäre Rebsorten und das ist immer so, unterliegt man oft Trends. In den 80er, 90ern war es irgendwie Chardonnay mit Holz aus USA viel. Jetzt ist es halt, dann war es Pinot Grigio, jetzt ist deutscher Grauburgunder, dann gibt es Primitivo, ist ein Trend, der irgendwann vielleicht wieder vorbeigeht, zumindest in der Stilistik, in der er sich entwickelt hat. Aber ich finde es auch immer arrogant und anmaßend zu sagen, gerade auch von Weinhändlern oder Sommeliers dann mit der Nase zu rümpfen, weil Leute das gerne trinken. Müssen die ja entscheiden, was sie gerne trinken. Natürlich ist es so ein bisschen inflationär. Natürlich ist es so ein bisschen das Schweinefleisch des Weins so. Oder der Lachs des Weins, sage ich immer. Aber das ist natürlich auch nicht ohne Grund so. Und auch bei Primitivo ist es bei Grauburgunder und bei allen Dingen das Gleiche, eben wie bei Fleisch auch. Es gibt immer gute und schlechte Varianten. Wenn du natürlich in den Supermarkt gehst und ein Primitivo für 2,99 kaufst, dann ist eine Rebsorte, die tendenziell aus Apulien kommen sollte. Und wahrscheinlich ist sie noch nicht mal da dann her, sondern irgendwo anders abgefüllt. Der Ursprung liegt in Kroatien. Aber Primitivo wird hauptsächlich mit Apulien in Verbindung gebracht. Ja, wenn du was ganz, 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 ganz Günstiges kaufst, dann wirst du wahrscheinlich nichts Besonderes kriegen. Keine Frage. Aber es gibt durchaus ganz tolle Sachen.
Mhm. Ja, ich hatte neulich mal so eine Weinverkostung und da haben wir uns mit so einem Sommelier, übrigens Sommelier-Weltmeister war der, der hat uns erzählt, dass die teuerste Flasche Wein, die er mal geöffnet hat, hat irgendwie 10.000 Euro gekostet.
Wer war das denn? War aus Hamburg?
Nee, war in Tiroler.
Ah, okay.
Sommelier-Weltmeister, ein ganz junger Typ. Oh, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Ich habe schon zweimal mit dem zusammengearbeitet. Ich habe es nicht so mit Namen. Ein ganz netter Kerl.
Viele Grüße an den Sommelier.
Viele an den unbekannten Sommelier.
Du bist sehr nett, auch wenn wir deinen Namen nicht wissen.
Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein.
Ich kann mir den Namen Gott sei Dank
nicht. Ich kann mir auch den Namen nicht, ist ganz schlimm. Aber der war ganz nett und hat uns Sachen erzählt und was er so erlebt hat. Und wie man Sommelier-Weltmeister wird und so. Ja, und teuerste Flasche Wein, 10.000 Euro. Und das war natürlich irgendwie so ein Oligarch in irgendeinem Restaurant. Ja, und das hat mich dann zu der Frage gebracht, was meine teuerste Flasche Wein war. Ich glaube, die hat 100 Euro mal gekostet. Das fand ich schon...
Was unfassbar viel Geld für eine Flasche Wein ist, das darf man nicht vergessen.
Also. Aber es war auch wirklich ein in meinen Augen ein exzellenter Wein. Der hat wirklich lecker geschmeckt.
Aber 100 Euro im Restaurant oder 100 Euro im Laden?
Im Laden. Also den habe ich online bestellt. Ja, ja. War ein kalifornisches Weingut. Ja. Und so, das habe ich mir dann mal gegönnt. Ansonsten, weiß ich nicht, irgendwie so. Ich meine, die Frage ist immer so, auch so an so Weinexperten, so, was muss eine Flasche Wein kosten oder so. Ich habe mich mittlerweile eingependelt. So, ich weiß so, dass ich finde so 8, 9 Euro, 10 Euro, finde ich, da kriege ich manchmal schon einen guten Primitivo.
Ja, Christoph. Ja. Der, den wir heute trinken, kostet so 15 Euro.
Mhm.
Das ist ein Primitivo di Manduria. Manduria ist nochmal so eine Unterregion unten in Apulien. Und der heißt Triusco. Das ist so ein apulischer Dialekt. Der heißt so viel wie dicker, saftiger, kräftiger Wein, was irgendwie ganz passend ist sowieso zu Primitivo. Und was ich bei dem so mag, bei Primitivo als so ein Trend, das ist immer mehr Zucker-Restsüße bekommen. Da machen die Winzer so ein bisschen diesen Nutella-Faktor. Also Zucker ist ja so ein bisschen doof für den Kopf, macht ja so ein bisschen blöd und lässt die Leute halt auch an diesen Sachen hängen. Und das ist auch ich sehe da auch eine gewisse Gefahr für die Weinwelt drin, weil von Zucker kriegst du die Leute halt ganz schlecht wieder wegkonditioniert.
Mhm.
Und wenn du immer auf so süße Sachen trinkst, dann fällt es dir immer schwerer, in Anführungsstrichen normale Weine zu trinken. Also ein Barolo oder ein Nebbiolo wird dir immer schwerer fallen, wenn du immer nur süße Weine trinkst, so, weil das sehr viel mit Säure und Tannin wiederum zu tun hat. Und dieser Trend im Apulischen mit dem Primitivo, der wird jetzt schon so kopiert. Also die Chianti-Region hat irgendwie auch schon vor 3 oder 4 Jahren erlaubt, irgendwie den Zuckergehalt in ihren Wein zu erhöhen, um den Verbraucher wieder, um sich dazu anzudocken, weil die Leute das so toll finden. Und da bin ich eher ein Freund von Authentizität und sage, ja, die machen das so super, aber ihr macht es halt anders und ihr müsst dann eure Weine halt versuchen zu vermarkten. Aber jetzt das alles gleich machen wird am Ende nicht zum Ziel führen. Mhm. Das kann nur kurzfristig funktionieren. Langfristig wird das ein Desaster wahrscheinlich. Da können wir da mal anstoßen. Oh. Ne? Und 60% hier kommen aus Manduria und man sagt, so bringt so ein bisschen diesen vollen Körper und Charakter. Und 40% kommen aus Gioia del Colle, das ist eine DOC-Region in der Nachbarschaft. Und das ist so ein bisschen kühleres Klima und so felsigere Böden. Und die bringen so ein bisschen die Eleganz da rein. Und der ist eben nicht so ein Primitivo, der nur so pappig süß ist, sondern der hat so eine ganz gute Struktur, finde ich.
Hm.
Und wir haben natürlich die Flasche jetzt gerade erst geöffnet.
Macht man nicht, ne?
Ja, irgendwann musst du sie ja aufmachen. Aber wäre natürlich schlauer gewesen, bei so einem Wein auch schon mal vielleicht ihm so eine halbe Stunde Luft zu geben. Ne? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt und immer wieder der gleiche Tipp, gerade bei einem guten Rotwein. Hilft ein bisschen Luft oft ganz gerne.
Mhm. Ich habe irgendwann zum Geburtstag so einen Dekanter geschenkt bekommen.
Ja. Würde jetzt auch helfen.
Ja.
Luft, schnell Luft.
Steht seit 3 Jahren bei mir oben im obersten Regal, staubt ein. Weil ganz ehrlich, das ist so da komme ich mir total bescheuert.
Du hältst nicht so lange durch, ne?
Das sieht aus wie eine Bettpfanne mit Stiel, weißt du? Das ja. ist so oben so total bauchig und du kriegst ihn gar nicht richtig raus. Und ja, ich gebe mir schon manchmal Mühe, wenn Gäste da sind, dann tue ich es auch schon mal in so eine Karaffe. Das ist aber irgendwie einfach nur so, wo normalerweise auch Wasser drin ist. Und da hole ich ihn dann schon raus. Aber so ein Dekanter, ehrlich gesagt, finde ich ein bisschen sehr fancy, oder?
Nee, das macht manchmal einfach Sinn. Also wenn wir das jetzt in Dekanter füllen würden, dann würde sich die Oberfläche halt vergrößern, der würde mehr Sauerstoff kriegen und es ist halt eine Oxidation, die stattfindet und der Wein wird halt schneller gut trinkbar. So, ne? Es ist wie ein Stück Käse, den du halt rechtzeitig aus der Packung aus dem Kühlschrank holst oder ein Stück Lachs, was du vorher aus der Folie holst und dem Luft gibst. Ich meine, guck mal, das ist jetzt Triusco vom Weingut Rivera. Das ist 2019, also der ist auch noch relativ jung, der Wein, aber 19, 20, 21, 22, der ist jetzt 2,5 Jahre so grob in der Flasche. Der darf, wenn du 2,5 Jahre in so einem eingeschweißten Anzug steckst, dann brauchst du auch mal einen Moment Luft.
Ich bin seit 10 Jahren in diesem Studio eingesperrt.
Ja.
Ich muss jetzt auch langsam mal in den Dekanter.
Wie riecht's da eigentlich?
Ja. Furchtbar natürlich, furchtbar. Aber wir haben unsere eigene Kaffeemaschine, das erzähle ich noch ganz kurz. Wir haben irgendwann aufgehört, diesen Kantinenkaffee zu trinken und haben uns eine eigene Kaffeemaschine gekauft.
Also so eine richtige Espressomaschine, ja, oder so ein Vollautomaten?
Nee, ist eine Kapselmaschine. Aber ja, ich weiß, das ist auch schon wieder das Schweinefleisch des Kaffeetrinkers. Ja. Aber es geht nicht an, ich kann ja jetzt nicht so eine Siebträgermaschine reinstellen, weil da erklären mich die Leute für komplett verrückt. Aber immerhin das, und das ist besser als der Filterkaffee, der da seit 2 Wochen auf der Platte schmorgelt und irgendwann so
komplett verkohlt
hart wird, wie Atze Schröder sagen würde. Deswegen so, die Kaffeemaschine wird morgens immer rausgeholt in so einer Zeremonie, dann schäume ich die Milch auf, dann wird die Kaffeemaschine rübergetragen, dann zapfe ich den Kaffee da rein, dann bringe ich Hadel an seinen Kaffee und ich kriege meinen, dann trinken wir den Kaffee. Und dann wird die Kaffeemaschine wieder weggeschlossen, weil wie in jeder großen Firma wird ja auch alles geklaut, was nicht Niet und Nagelfest ist.
Ja, ich kann es nicht glauben. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass große Kaffeemaschinen geklaut wurden und ich kann es gar nicht. Wer verschleppt die denn da raus?
Noch schlimmer ist es, wenn sie benutzt werden von anderen Leuten, weil lieber ist es mir, sie wird geklaut.
Aber als nicht dreckig hinterlassen.
Genau. So, das heißt, also die wird wieder eingeschlossen und am nächsten Morgen das Gleiche. So, das dazu. Deswegen riecht es immer ein bisschen nach Kaffee im Studio. Aber der Wein gefällt mir sehr gut und es ist tatsächlich anders als der Primitivo, den ich für gewöhnlich trinke, so ein bisschen weniger Süße, tatsächlich weniger, ich sage jetzt mal gefällig, aber trotzdem viel interessanter, riecht viel interessanter. Und es ist schon, wie du sagst, so. Es ist ein bisschen weg von diesem Trend, aber man muss ja auch so ein bisschen seine Komfortzone mal verlassen.
Ja, und ich glaube tatsächlich, umso länger, umso mehr du davon trinkst, umso mehr wirst du erkennen, dass es mehr Spaß macht, so einen Wein zu trinken, der nicht nur so pappig süß ist.
Der ist sehr gut.
Und das finde
ich. Auch sehr, sehr weich, finde ich so.
Ja. Ja.
Total.
Er hat auch so eine sowas von Marzipan, finde ich, so ein bisschen.
Mhm. Schön.
Schöne kirschige Noten. Getrocknete Pflaumen, so finde ich. Gefällt mir. Also ich mag den sehr. Und ich dachte, wenn du gerne Primitivo trinkst, könnte der dir sehr gut gefallen.
Der gefällt mir sehr gut.
Und passt gut zur das ist quasi der Italien-Abschnitt auf deiner Reise.
Mhm.
Wobei man von Mallorca da nicht hinkommt. Ne?
Doch.
Wo setzt man denn über eigentlich, wenn man
mit... Es gibt zwei Möglichkeiten, Toulon von Frankreich aus oder aber Barcelona. Und dann fährst du auf die Fähre. Wir haben uns jetzt für Barcelona entschieden, weil die Fahrzeit ein bisschen kürzer ist und wir einfach noch Bock auf Barcelona hatten.
Ah, da müsst ihr in die Champagneria gehen. Kennst du die Champagneria?
Nee.
Ich habe einen Junggesellenabschied in Barcelona gehabt.
Wenn du dich an deinen Junggesellenabschied erinnerst, war er nicht gut.
ich kann darüber hier nichts erzählen.
Okay, Champagneria, was war da los? Was ist das für ein Laden?
Die Champagneria ist mitten in der City, wie eine, du läufst, du würdest fast vorbeilaufen. Da ist ein riesiges Tor, was aussieht wie eine Garageneinfahrt. Und da drinnen ist so eine kleine Höhle, wo es nur Cava gibt, aus so Champagnerschalen, aus so kleinen Schalen einfach. Immer nur so kleine Schlucke. Ist ich sag's ganz ehrlich, unfassbar billig. Ich glaube, ein Glas kostet 2,50 € und eine Flasche kostet dann irgendwie 10 €. Und es gibt dann immer so Bocadillos und kleine Tapas. Und ich weiß gar nicht, wer uns da reingeschleppt hat. Irgendeiner der Freunde wieder. Und das ist einfach eine unglaubliche Riesensauerei da. Also ein Riesenspaß. Und das kann ich nur empfehlen. Geil. Großer Tipp, Barcelona Champagneria. Tatsächlich weiß ich sonst nicht mehr ganz viel. unsere Junggesellenabschiede wurden in Barcelona quasi zusammengeführt, wussten davon nichts und sind dann, es wurde versucht, dass wir an einem Abend aufeinandertreffen, was schon, also Freitag, ist schon ein komplettes Desaster geworden, hat nicht funktioniert, weil alle so out of order waren und dann ein Kumpel ist im Club gegen die Tür gelaufen, weil er nicht gesehen hat, dass da eine Glastür ist. Dann hat er sich gebückt, dann ist der Türsteher gekommen, wollte ihm helfen. In dem Moment ist er hoch, hat er mit dem Kopf dem Türsteher unter das Kinn geschlagen.
Nein.
Dann hat meine bessere Hälfte den Türsteher in Schisskasten genommen. Okay, dann war der Clubabend vorbei.
Das ist ja eine Hangover-Geschichte.
Mich haben sie irgendwo vorne an die Strandpromenade gestellt. Da sollte ich warten, weil da wollten sie die Zusammenführung machen. Dann habe ich gesehen, dass da das Meer ist. Und ich sagte, Leute, was stehen wir denn hier? Und dann habe ich mich ausgezogen. Dann sind wir alle nackt ins Meer. Und so ist es ein bisschen anders gelaufen, sage ich mal. Samstag haben wir uns dann gesehen.
Okay.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass irgendeiner morgens auf dem Hoteldach in der Sonne auf der Matratze liegen gelassen wurde.
Oder das ist, hier ist.
Okay.
What happens in Barcelona?
Ja, aber wir haben tatsächlich am Ende unsere Freunde feiern lassen und haben zu zweit den Junggesellenabschied zu Ende gebracht und haben Barcelona unfassbar abgerissen.
Jo.
Viele Grüße nach Hause. Es war sehr schön.
Lokal für das jederzeit.
Ja.
Schön. Also die Champagneria kommt mit auf die Bucketlist. Der ist wirklich gut.
Mhm. Was von den drei Weinen wäre dein, wenn du hast einen Favoriten, welcher ist es?
Der Primitivo. Ja. Also ich bin grundsätzlich eher ein Rotweintyp.
Mhm.
Ich will nicht sagen, dass Weißwein oder Rosé mir egal ist, aber ich sag mal so, wenn der liebe Gott sagen würde, du lebst den Rest des Lebens auf einer einsamen Insel und musst dich entscheiden zwischen Weißwein und Rotwein, dann würde ich Rotwein nehmen. Mhm. Und dann würde ich mich freuen, wenn da einmal die Woche so eine Kiste von dem Primitivo mit einem Fallschirm abgeworfen werden würde. Einmal am Tag. Korrigiere mich.
Ja, ich würde sagen, das war einmal die Woche.
Moment mal.
Hat sechs Flaschen, geht ja nicht. Und wenn du sagen würdest, du würdest diesen Wein einem Musikstück zuordnen oder du denkst an ein Musikstück der Historie oder der nahen Zukunft oder wie auch immer, was findest du, ist das für ein Wein? Was für eine Band, was für ein Song, fällt dir da was ein? Vom Charakter.
Ich sag mal so, weil wir gerade bei diesem Bild mit der Insel waren, ich komme da nicht umsonst drauf. Ich habe früher mal so einen Test gemacht bei Leuten, die ich kennengelernt habe. Und habe immer gesagt, wenn du dich für ein einziges Musikstück entscheiden müsstest, im Falle, dass du für den Rest deines Lebens auf eine einsame Insel gesperrt wirst und du dürftest wirklich nur ein einziges Lied mitnehmen, was dich in guten und schlechten Zeiten begleitet, was dich motiviert, wenn es dir schlecht geht oder was gute Laune, wo du tanzen möchtest oder wo du weinen möchtest, wenn dir eben traurig zumute ist. Welches wäre das? Ein einziger Song. Und ich habe mich irgendwann festgelegt, welcher Song das wäre. Und dieser Song hat sich auch in 25 Jahren nicht verändert. Es ist immer derselbe Song geblieben. Und ich würde sagen, dieser Wein ist dieser Song, weil den kannst du trinken, wenn es dir wirklich gut geht, wenn du happy bist. Und den kannst du auch trinken, wenn du schwermütig bist und dir dann eine Flasche nach der anderen reinstellst. Und das ist immer ein guter Begleiter, der wird dir nie langweilig. Und du entdeckst immer wieder Sachen und du denkst, nee, den mag ich heute nicht trinken, sondern denkst, ja, passt heute wieder, wie gestern und vorgestern auch. Und ich mache jetzt das große Revealing. Es ist bei mir der Song, ist es, einige Leute werden sagen, oh Gott, was für ein billiges Lied.
Gottlieb Wendehals.
Genau, es ist Abschied ist ein scharfes Schwert. Nein, es ist U2, With or Without You.
Oh, ja, es ist aber auch so ein großartiges
Stück. Es ist ein Song für die Ewigkeit.
Ja, geht immer unter die Haut.
Ja, und er kriegt mich immer wieder. Ich kann nicht genug davon kriegen. Und ich kann ihn hören.
Wenn die Gitarre läuft, dann.
Immer.
Egal. Tränen vor Freude oder vor Trauer, ja.
Ja. Der macht immer wieder was mit mir, obwohl ich den schon so lange höre und so lange liebe. Und deswegen würde ich sagen, das ist vielleicht der Wein zu dem Song. Also den.
Finde ich super. With or Without You.
Ja.
Packen wir auf die Playlist.
Ja.
Halbtrocken-Playlist bei Spotify. Finde ich sehr gut.
Ja.
Finde ich sehr gut. Wir haben immer so ein paar Fragen, um ein bisschen so einen Bruch herzustellen. Mhm. Deswegen, und du darfst nur eine schnelle Antwort geben. Deswegen Bolognese oder Carbonara?
Bolognese.
Doggy oder Missionarstellung?
Doggy.
Duschen oder Wanne?
Wanne.
Ich auch.
Also ich dusche, weil ich keine Zeit habe.
Ja, ja, ja.
Aber ich liebe eine Badewanne zu haben. Ich mache es selten, aber ja. Wenn, feiere ich das total. Laptop hinstellen, Fußball, Snooker an, whatever, was zu trinken hinstellen und dann.
Und bleibst du auch wie ich einfach 2 Stunden drin?
Bis es schrumpelt, ja, bis du eins mit dem Element
ja,
bist.
So. Ja, ja, ja. Finde ich richtig gut. Ja, finde ich richtig gut. Links oder rechts?
Mitte.
Gibt's ja nicht.
Rechts.
Das ist ja nicht gesagt, worauf es bezogen ist.
Ich ahne,
ich habe nicht Träger gesagt. Ne?
Also, links, rechts, Händer, ne? Was hast du gesagt?
Händer, genau. Ja, ja. Nutella mit oder ohne Butter?
Mit, natürlich.
Ja,
mit,
das natürlich. Ist geil. Aber also, sagen die meisten.
Ja, also, es gibt doch keine andere Möglichkeit. Schmeckt doch nicht.
Grönemeyer oder Westernhagen?
Westernhagen.
Ja.
Sehr gut, ey.
Mit dem Mann kann man arbeiten. Mit dem Mann kann arbeiten. Ah, wir sind auch schon.
Komm, Ende. Ich schenk uns noch mal ja, ganz kurz sagen, ein bisschen was davon nach. Du.
Wir haben ja das Studio so lange noch gebucht, wir können die alle gleich noch mal rückwärts verkosten. Das finde ich auch mal gut. Finde Nachverkosten auch gut.
Ja. Ich mag, ist, dass du nicht so ein, ich möchte jetzt nicht das Wort sagen, aber du weißt, was ich meine, dass du nicht so streng bist mit den Gläsern. Gibt ja so Leute, die sagen, du musst jetzt ein anderes Glas nehmen für den Rotwein, du musst auf jeden Fall auswaschen, musst den Mund ausspülen, Käse essen, Brot ertrinken, was weiß ich was. Und ich finde es schön, dass wir hier ein bisschen unprätentiös sind und weg damit und dann der neue Wein rein. Ne?
Als ich heute Nacht im Bett gelegen habe, habe ich nicht von dir geträumt.
Wohin für diese Geschichte? Ja.
Habe ich ein bisschen, witzigerweise, ich weiß nicht warum jetzt gerade, aber habe ich auch an Gläser gedacht und früher, und es wird immer so ein Wirbel, es wird wirklich viel Wirbel auch im Gläser gemacht. Und ich weiß halt, meine Eltern zum Beispiel, die hatten das klassische Römerglas zu Hause, was man ja aus der Frankfurter Gegend auch gerne kennt, weißt du, mit diesem grünen Stiel und so. Und ich muss sagen, der Wein hat immer gut daraus geschmeckt als Jugendlicher. Und man kann schon, es gibt da schon eine sinnvolle Thematik hinter vernünftigen Gläsern, aber was man so im Restaurant hat, mit jeder Flasche Wein, neues Glas und so, das ist halt auch einfach, es ist nicht wirtschaftlich, es ist nicht umweltfreundlich, es ist vor allen Dingen auch blöd, weil normalerweise, wir sagen mal, vinieren wir so ein Glas, also das heißt, wenn man Wein probiert, macht man so einen Schluck rein, schwenkt das so durch, dass die Innenwand so ein bisschen gespült ist und dann schüttet man das quasi weg, den ersten Schluck. So, weil das ist ja alles in der Spülmaschine gewesen. Da sind immer Rückstände drin. Das beeinflusst ja immer im ersten Moment den Geschmack des Weines. Deswegen, wenn ich in einem Restaurant sitze, Ausnahmen gibt es, wenn man jetzt von einem sehr, 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 sehr süßen Weißwein wie einer Trockenbeerenauslese zu einem trockenen geht, dann würde man vielleicht das Glas auch einmal ausspülen oder sich ein neues nehmen. Aber tendenziell halte ich den ganzen Abend mein Glas fest. Klar, wenn es natürlich irgendwann aussieht wie dreimal durch den Kakao gezogen, dann kann man sich auch mal ein neues nehmen. Das ist nicht der Punkt, aber man muss jetzt nicht für jeden Schluck und für jedes Ding irgendwie immer ein neues Glas nehmen. Das ist...
Ich habe solche ähnlichen.
Man braucht auch zu Hause nicht 50 Gläser.
Ich habe, das ist ja, glaube ich, eher ein Weißweinglas, ne?
Das ist ein Universalglas, was, glaube ich, für Weiß und Rot gut funktioniert. Ja.
Ich habe noch so ein ganz großes, so ein
Burgunderglas. Ja. Ja.
Und das habe ich auch nur, natürlich ein bisschen um anzugeben, so. Aber ich habe es auch nur, weil ich weiß, da geht problemlos eine halbe Flasche Wein rein. Also du kannst halt jeden Tag dann sagen, ich habe heute nur ein Glas Wein getrunken, ne? Weil es ist, die sind so groß. Da geht so viel rein. Das ist wundervoll.
Ich bin ja ein Freund von öfter, also bei Weißwein, du bist ja nun eher ein Rotweintrinker, ich bin ja ein Freund von öfter was Kaltes nachschenken. Bei Rotwein kann ich es aber nachvollziehen, dass man auch, ich habe zu Hause auch nur zwei wirkliche Gläser, mit denen ich trinke. Und dann war es das auch. Deswegen, also ich finde es schön, wenn Leute sich da einen Spaß draus machen und da Freude dran haben und alle müssen leben, auch die Glasindustrie, aber ist es auch ein Rohstoff und keiner braucht 15 verschiedene Gläser zu Hause. Die meisten Leute schmecken das nicht raus, muss man einfach sagen. So 3 Dinge, die du unbedingt mal machen wolltest, in einem Superman-Kostüm, nein, mit einem Fahrrad über die Alpen, ein altes Bauernhaus renovieren und daran wohnen, hast du schon gemacht?
Nee.
Über die Alpen ist noch nicht gefahren.
Immer noch nicht. Vielleicht schaffe ich das noch. Aber je älter ich werde, desto höher werden die Alpen, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich glaube, das kriege ich auch nicht mehr hin.
Dann bleibt die dritte Thematik, das Heiraten. Das ist ja dann hoffentlich das nächste, was kommt.
Das sollte man meinen, ist am wahrscheinlichsten. Lass uns noch ein bisschen was trinken.
Oh, wir kriegen gleich noch einen Antrag hier.
Nee, aber tatsächlich, ich bin da, keine Ahnung, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da sind wir uns wahrscheinlich ein bisschen nicht. Ich bin,
sag's mal, es hört dir keiner zu.
Ich bin da so ein alter Romantiker. Mhm. Und ich krieg das nicht aus dem Kopf, so diese Hochzeit. Eigentlich will ich nur einen Anlass haben, um mit ganz vielen Leuten an einem lauwarmen Sommerabend in einem großen Festzelt zu feiern.
Hervorragend.
Das ist es so.
Und die Hochzeit ist perfekt dafür.
Ja.
Und ich kann dir sagen, mach's einfach. Haben wir auch gemacht. 200 Leute.
Muss ich jetzt Ja sagen oder ist das der Moment?
Wir zeichnen, das ist wie bei der Telekom, weißt du? Die warten nur darauf, dass du ein Ja sagst. Okay. Den Rest schneiden die schon passend zusammen, damit der Vertrag abgeschlossen ist.
Okay. Ja, ich finde das schön so. Der Rest ist mir viel zu anstrengend, das mit dem Fahrradfahren.
Du hast ja noch Zeit, du bist ja noch jung.
Ich bin ja gerade erst 30 geworden, ne?
Ja, liebe Zuhörer, ich will noch einmal zurückkommen auf unsere Verlosung, was natürlich hervorragend ist. 2 Tickets in der Eventloge der Barclays Arena in Hamburg, 24. oder 25. Oktober, Backstreet Boys, im Wert von 650 Euro. Man kann schon ungefähr 2 Stunden vor der Show rein. Das heißt, man kann schon ein wunderbares Buffet in der Loge genießen, warm, kalt, mit Getränken. Man kann schon in die Halle gucken, wie langsam sich füllt. Man kann Spaß haben. Falls man mit dem Auto kommt, kriegt man Parkplatz direkt am VIP-Eingang. Man kommt auf einem extra Parkplatz an. Ganz unkompliziert. Man muss sich nicht in die Schlange stellen. Man hat einen eigenen Premium-Eingang. Nichts mit anstellen. Garderobe. Ihr müsst nur selber anreisen und übernachten, wenn ihr nicht aus Hamburg kommt. Was müsst ihr dafür tun? Es ist total einfach. Liked unsere Instagram-Seite, schickt uns den Screenshot an gewinne@halbtrocken.rocks und schreibt in den Betreff der E-Mail einfach Backstreet Boys. Und dann kommt die Fee und zieht euch hoffentlich und ihr kriegt natürlich rechtzeitig eine Nachricht. Und wenn ihr Glück habt, trefft ihr uns beide dann auch.
I want it that way.
Ah, was für ein großartiger Song. Und was für ein schönes Schlusswort auch. I want it that way.
Da ist was drin, ne?
Mensch, mein Lieber, vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die tolle Einladung, für die tollen Weine. Hat großen Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch sehr gut. Vielen Dank für die Einblicke in dein Leben. Hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen zum Thema Wein. Wir trinken die jetzt gleich alle nochmal rückwärts zurück. Da können wir nochmal offene Fragen besprechen. Und wir hören uns nächsten Donnerstag, wenn es wieder heißt Halbtrocken, der Podcast mit dem Wolf und den 7 Weinlein. Ciao. So, das war's wieder für diese Woche, liebe Weinnasen. Ich hoffe, Andreas Kuhlage hat euch genauso viel Spaß gebracht wie mir. Und wenn ihr mehr von ihm hören wollt, dann schaltet doch mal die Enjoy Morning Show ein und hört unbedingt in seinen Podcast rein. War noch was? Die Woche mit Kuhlage und Hadelern. Überall, wo es Podcasts gibt, unbedingt empfehlenswert. Denkt auch bitte daran, unseren Podcast Halbtrocken zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Cheers, euer Timo. Peace out.